Denn es geht ja nicht nur um Geld, natürlich wird man dafür bezahlt.
Aber du bist nicht so, nein. Man macht den Beruf, wenn du den ernsthaft wirklich ergreifen willst und tust und machst, dann geht es ja nicht um den Auftrag. Das ist ja ein Lebensinhalt. Das ist dein künstlerischer Ausdruck. Ja. Und in der Filmbranche ist es nun mal so, dass das manchmal weggebügelt wird im Sinne von, pass mal auf, wir brauchen hier eine Funktionalität in der Musik, weil ... Ganz oft wird viel zu viel von Musik erwartet, was Musik funktional bieten kann für Film. Musik macht kein schlechtes Drehbuch besser. Musik macht keinen schlechten Schnitt besser. Und das ist auch nicht arrogant zu sagen. Das ist eine Verkennung, die oft hier einsetzt, dass so getan wird, ja, eigentlich ist Musik gar nicht so wichtig, wir wollen nicht so viel Geld ausgeben, aber den Film muss sie trotzdem retten. Das führt für mich alles auf dieses respektvolle Miteinander, was wurde denn hier gemacht? Und ich finde, es ist oft so, aus eigener Sicht, aus Sicht auf andere Dinge, dass man daneben liegt. Und auch manchmal handwerkliche Dinge, die nicht gut sind und so. Völlig klar, ist mir egal. Das muss trotzdem angehört werden und muss ernsthaft drüber gesprochen werden.
Ja, aber da sprichst du direkt gerade Revisionen an.
Ja.
Wie hast du das dann vertraglich geregelt, dass man, wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, weil die Frage kriege ich auch oft gestellt und das ist die Frage, okay, schreibe ich jetzt rein 2 Änderungen oder 3 Änderungen, aber pro was und ab wo sagt man dann so, also jetzt haben wir gerade das Ganze versucht im Big Band Bereich zu machen, aber jetzt möchtest du gerade, dass ich in eine elektronische Richtung gehe, das ist aber keine Änderung mehr.
Ja, also ich glaube, da gibt's eher so verallgemeinernde Klauseln in Verträgen, die eher darauf abzielen, dass man sagt, okay, was ist ein vertretbarer Rahmen, in dem nach Veränderungen gefragt werden kann? Es ist, glaube ich, steht völlig außer Frage, dass es nicht vertretbar ist, wenn man sich am Anfang von einem Projekt auf Streichquartett und Harfe einigt und dann gesagt wird, ich möchte aber Dubstep Minimal durch die Bank haben. Ist ja klar, das sind völlig verschiedene. Also das hat damit zu tun, dass es A, produktionstechnisch nicht so leicht umsetzbar ist und den Rahmen sprengt. Und B, hat es damit zu tun, dass man ja als Künstlerin für was Bestimmtes antritt. Ich bestreite keine Pitches für Filme, die einen Death-Metal-Score brauchen. Nicht, weil Death-Metal schlecht ist, sondern ich habe damit nichts am Hut.
Ja.
Das bin ich nicht. So, und das, du hast das vorhin auch ganz gut beschrieben in einem anderen Satz. Wenn dann so eingefordert wird, Revision zu machen und vor allen Dingen verschiedene Versionen. Ey, schreib mir das doch mal, mach mir doch mal 10 Vorschläge von dem Ding. Wie kann man das denn jetzt machen? Du musst mich da echt an die Hand nehmen. Wie kann man das denn machen? Dann, das ist ja auch Quatsch. Das ist auch, würde für mich vertraglich auch unter die Klausel fallen. Das muss in einem Rahmen stattfinden. Das ist ja Common Sense.
Ja.
Eigentlich.
Ja.
Ja. So. Nichtsdestotrotz fällt dieser Common Sense natürlich oftmals weg. Aus Größenwahn, aus, Verzweiflung. Und das kann man auch zum Großteil alles nachvollziehen, weil die Phase, wo wir als Komponisten reinkommen in das Leben von so einer Produktion, in dem klassischen Fall, ist, wenn geschnitten wird. Richtig? Und das ist der sozusagen der schwächste oder der verletzbarste Moment aus meiner Sicht der Dinge für die Regie. Und für Produzenten auch, weil da ist alles am Schwimmen. Und selbst die Leute, die sagen, sie haben den Masterplan für alles, fair enough, kann man alles machen. Aber es ist trotzdem eine große Phase der Unsicherheit. Und wenn dann noch Musik dazu kommt als Medium, das nicht greifbar ist, das ist einfach eine wirklich komplexe Grundhaltung. Natürlich gibt's Filme, die sind nicht so komplex und genrebedingt einfacher zu bedienen, aber es gibt in der Grundauffassung, finde ich, beim Filmemachen erstmal diese Unsicherheit. Wie kommen wir denn da rein? Und deshalb ist Kommunikation so wichtig, dass man in eine Problemlösung betreiben kann. Weil es ist immer ein Problem am Anfang. Das meine ich gar nicht negativ. Wenn man die Probleme nicht lösen kann, dann wird es negativ und dann komme ich wieder auf diesen Stressfaktor zurück.
Ja.
Und damit muss man umgehen.
Ja, vor allen Dingen ist ja so, wir haben ja nachher 2 Tonebenen, die noch dazukommen. Wir haben das Sounddesign, wir haben den O-Ton, mehr oder weniger gut, da kommt vielleicht ein bisschen der Look dazu. Aber ich glaube, das Sounddesign, das macht vielleicht nachher nicht diesen mega krassen Unterschied aus. Wenn ich jetzt sage, ja, okay, da ist jetzt ein Dinosaurier und der macht nur den Mund auf und zu und ich höre den dann nachher auf einmal, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn jetzt die Musik dazu kommt, die gibt dem Ganzen ja auf auf einmal noch eine ganz andere Ebene. Auf einmal kann ja eine Szene viel länger wirken oder viel, viel kürzer. Es gibt ja viele Szenen, man guckt sich die alleine an und denkt so irgendwie nach 15 Sekunden, langweilig. So, und jetzt kommt die Musik dazu, ganz anders. Ich denke, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das Sounddesign unwichtig ist, da wäre ich auch schön doof, ich mache ja selber auch Sounddesign-Mischung, aber dass die Musik dem Ganzen nochmal eine ganz andere Ebene hinzufügt und auf einmal merkt der Regisseur, okay, der Film, der sieht jetzt aber mit der Musik ganz anders aus.
Ja, stimme ich dir zu. Ich würde aber auch sagen, dass das immer im Endeffekt dann ein Zusammenführen der Gewerke Schnitt, Sound und Musik ist. Mhm. Sounddesign finde ich einen guten Punkt. Eine Schwachstelle oder eine potenzielle Schwachstelle, die wir haben, wenn wir anfangen, an Projekten zu arbeiten, ist, wir arbeiten ja auf unfertigen Ton.
Ja.
Der O-Ton ist nicht geputzt. Gute oder, sag ich mal, audiodenkende CutterInnen, die tun noch Atmos dazu, nur Töne, Effekte, manchmal gut gepegelt, manchmal schlecht gepegelt. In der Summe hat man mit relativ problematischen Tonspuren zu kämpfen. Autos sind zu laut, Türen knallen zu doll zu. Und das birgt natürlich eine gewisse Problematik, wenn du die Musik zum Film präsentierst. Mhm. Weil das alle Dinge sind, die unglaublich ablenken können von dem eigentlichen Anliegen, was die Musik in der Szene machen soll. Und ich finde, also mir persönlich geht es immer so, dass ich eigentlich am liebsten immer das fertige Sounddesign, also ich arbeite oft mit Sounddesignern zusammen, die mir Zwischenstände zur Verfügung stellen, damit ich Regie und Produzenten sagen kann, guck mal her, das erwähne ich manchmal auch.
Ja.
Hier ist geputzter O-Ton, da ist kein Rauschen drauf, da ist kein Geknackse drauf, da könnt ihr wenigstens hören, wie die Intention der Musik ist.
Ich finde, das ist ein guter Faktor. Das war nämlich bei dem letzten Film, den ich gemacht hatte, da habe ich dann die Mischung gemacht und ich habe dem Komponisten dann immer den aktuellen Stand geschickt. Der war lustigerweise manchmal schon ganz weit hinten, weil er das nicht Cue für Cue gemacht hat, sondern ich weiß nicht, wie da seine Auswahl gewesen ist, aber...
Ja, das ist ja, man geht ja nicht immer chronologisch vor beim Schreiben. Das
genau.
Ist völlig offen.
Und er hat mir dann geschickt, was er schon hatte. Erstmal nur die Stereosumme. Da habe ich schon mal ich konnte schon mal feststellen, aha, der hat zu viel gemacht. Ich muss ja gar keine Atmos mehr reinballern oder keine tiefen Töne.
Super Beispiel. Das ist wirklich das größte Problem, was ich habe, wenn ich nicht mit Sounddesignern im Vorfeld arbeite, ist, dass man in der Mischung sitzt und sagt, entschuldigt, könnt ihr mal bitte die Bass-Atmos da? Ja. Das sind ja auch viel mal tonale Fragen.
Ja.
Atmos sind oft tonal.
Ja.
Und das beißt sich mit Musik und im Fernsehen ganz wenig Zeit zum Mischen, dann verbringst du da erstmal die Hälfte der Zeit damit, Platz zu schaffen. Hm. Insofern, also da bin ich voll bei dir, das ist die beste Art und Weise zu arbeiten. Es ist nicht nur künstlerisch die beste, sondern auch ökonomisch die beste, weil man sich irre viel Zeit spart.
Ja. Also er war auch dankbar, als ich ihm da ein paar Sachen zugeschickt hatte und die sind dann nämlich gecleant gewesen. Manchmal wusste man jetzt gar nicht so genau, okay, welche Person sagt jetzt was bleibt jetzt drin, soll das wirklich so ein bisschen dirty sein? Und er wollte jetzt gar nicht das fertige Sounddesign haben, sondern einfach den gecleanten Ton.
Genau.
Und das hilft natürlich auch, wenn er jetzt oder du, wer auch immer, dann schon mal so eine Vormischung ausspielt, weil ich dann immer gerne den gecleanten O-Ton, wenn er denn gecleant ist, habe und die Musik, die ich dann schon mal leicht runterlegen kann, so dass jetzt dann der Regisseur nicht nur die Szene sieht, nur mit der Filmmusik, sondern wenigstens schon ein bisschen Dialog oder ein bisschen Otto darunter, ne?
Ja, es ist ja ein Zwischenschritt vom Zwischenschritt. Also die, das sind ja kleine Annäherungen daran, wie soll denn das Soundbild. Ich finde so, dieser Begriff Klangwelt ist eigentlich echt gut und das bezieht sich auf Sounddesign genauso wie auf Musik und muss miteinander echt homogen sein im besten Falle.
Wie war denn bei Bonn? Das finde ich eine sehr interessante Mischung. Ich bin ja aufmerksam geworden, als du auf der Soundtrack Cologne dann drüber berichtet hattest. Und das war ja noch, bevor es auf Netflix zu sehen war.
Mhm.
So. Und dann habe ich es mir in Gänze angehört und habe nochmal drauf geachtet, weil es ja wirklich nicht nur Big Band ist. Ich finde das eigentlich eine sehr interessante Mischung. War dir das im Vorfeld klar? Hast du das dem Regisseur irgendwie so kommuniziert? Ja, ich mache da ein bisschen Big Band und ein bisschen Orchester und ab und zu ein paar Synths. Mir wäre jetzt kein wirklicher Tempscore eingefallen.
Ja, also die Regisseurin, die Claudia Garde, die kannte ich vorher schon von einer anderen Zusammenarbeit und es hat sich einfach wirklich die Frage, es ist ja ein historischer Stoff, spielt in den 50er Jahren, aus meiner Sicht überhaupt nicht beleuchtet, historisch gesehen, filmisch. Der Staat gegen Fritz Bauer wäre ein gutes Beispiel, glaube ich, das fällt so ungefähr in die Zeit, aber schlussendlich ist es auch eine Serie, also ein Multi-Episodic-Format. Und ich habe einfach die Frage in den Raum gestellt, wie wollen wir das denn verankern? In was für einer Tonalität wollen wir das erzählen? Weil es gibt natürlich bei historischen Stoffen immer die Frage, ob man an solche historischen Perioden andockt. Mhm. Und inwiefern man dadurch trotzdem eine Modernität halten kann oder implementieren kann. Und aus dieser Frage heraus habe ich relativ schnell, ich muss mal ganz kurz überlegen, wie das war. Genau, weil der WDR auch involviert war. Mhm. Und ich aus meinem eigenen musikalischen Background aus dem Jazz kommt, seitdem ich 3,5 bin, ein Fan von der WDR Big Band bin, habe ich einfach, ehrlich gesagt, das einfach in die Runde geworfen. Wie wäre es denn, wenn wir sowas machen? Und dadurch ist eine Zusammenarbeit mit dem WDR entstanden und mit der WDR Big Band. Und aber die Überzeugungsarbeit war nicht das Theoretische, sondern ich habe dann mit einer Investition, also ein gutes Demo erstellt, wo ich eben ein bisschen für Sweetening Trompete und Saxophone aufgenommen habe und so. Und das kam dann so gut an, dass man dann eine Grundlage hatte zu sprechen, was wäre denn der Effekt? Mhm. Das war wirklich aber auch ein Beispiel für eine so gute Teamarbeit seitens Produzenten, Sender und Regie, dass man sich überhaupt nicht limitiert gefühlt hat. Mhm. Und die Idee, das Orchester, die sind ja an unterschiedlichen Tagen aufgenommen worden, in unterschiedlichen Orten auch. Das heißt, das birgt einen riesigen Faktor an Fehlerquellen,
ja.
Intonation, Timing. Aber dass man das machen konnte, das lag an dem Vertrauen und an dem Respekt gegenüber des Schaffensprozesses.
Ja.
Und das ging dann aber auch so weit, dass das nach den ersten Hörbeispielen gesagt wurde, dass die Demos sind die Verbindlichkeit, aber jetzt interpretier das.
Mhm. Weißt du noch, wie viel Zeit du hattest? Das sind, glaube ich, das waren 6 oder 8 Folgen.
Ja, 6, glaube ich, 6. Das war, ich glaube, Mitte September bis. Nee, Quatsch. Anfang Oktober, November, Dezember. Ja, Oktober, November, Dezember geschrieben. Januar haben wir Big Band aufgenommen. Dann noch ein bisschen weitergeschrieben, im Februar Orchester aufgenommen, dann noch ein bisschen weitergeschrieben und dann im März haben wir das gemischt.
Klingt für mich jetzt erstmal sportlich. Wie war für dich das Empfinden?
Ja, total. Aber das war ein guter, positiver Stress, weil ich wirklich sagen muss, die Rolle der Musik, die war geklärt und es gab keine Fragezeichen, die dich haben zweifeln lassen im Prozess, machen wir hier das Richtige, sondern wir machen das Richtige und wir gehen alle zusammen in eine Richtung. Und das ist oftmals auch so, dass diese Prozesse halt eben komplett in Frage gestellt werden. Und dann entsteht eine gewisse Unsicherheit, die dann hinderlich ist, das als auch stringent durchzuziehen. Und also ich hatte da Leute zur Seite gestellt bekommen vom WDR, die waren so gut. Auch, die Aufnahme der Big Band musste geschnitten werden auf Klick. Mhm. Die Aufnahme des Orchesters musste geschnitten werden auf Klick. Und dass das dann musikalisch zusammenpasst, das ist alleine für sich ein Music-Editing-Job, der wirklich, wirklich anspruchsvoll ist. Und das hat ein junger Tonmeister vom WDR gemacht. Der ist unglaublich. Also ohne den hätte das auch nie so geklappt.
Das heißt, ja klar, wir haben teilweise die Big Band gehabt, die mit dem Orchester zum gespielt hat, aber eben nicht zur selben Zeit, sondern nachher nur hörbar.
Genau.
Ah.
Also die Big Band ist schon das Fundament, da wo sie zu hören ist, weil Hans Decker mit Schlagzeug dabei ist, der Bass ist dabei. Da waren auch keine Overdubs gemacht. Das sind alles Tutti-Takes. Es gibt keinen einzigen Overdub. Also es gibt Tutti-Take, Big Band und Tutti-Take, Orchester.
ich fand das Schlagzeug immens wichtig.
Mhm.
Also bei vielen Stellen diese eine Zugszene, wo sie den einen Typen vermeintlich verhaften, ich will nichts spoilern, also guckt es euch an, da ist mir wieder aufgefallen, wie viel hat das Schlagzeug dann wirklich gemacht ja. hat. Ich hatte das Gefühl, okay, die restlichen Instrumente, Brass, die legen eher so ein Pad nochmal, wie so eine Art Drone. Das fand ich interessant, wie das dann gesetzt war oder was die Instrumente gemacht haben. Aber dass das Schlagzeug so viel Spannung erzeugt hat, mal hier, mal da, mal wieder, es war, glaube ich, nicht schneller, aber das fand ich wahnsinnig interessant, was da durch die Drums kam.
Ja, total. Es liegt auch echt an der Spielweise von Hans. Ich habe das im Vorfeld, was habe ich benutzt? Toontrack Easy Drummer.
Mhm.
Die haben eine super Big Band Library, die Al Schmidt für die produziert hat.
Mhm.
Vor nicht allzu langer Zeit. Und die Grundklangästhetik ist da gut wiedergespiegelt, weil es natürlich echt Kardinalfehler ist, finde ich. Idiomatisch gesehen jetzt zum Beispiel so ein Metal Drum Kit zu benutzen, obwohl man
ja
so Big Band Sachen spielen will. Und nee, aber Hans hat das super, das war auch eine super Zusammenarbeit mit denen auf Solistenebene, ne? Der hat sich vorher mit mir, war ich mit dem im Austausch, wie kann man das interpretieren? Und dann auch eine klangliche Komponente, weil da sehr, sehr viel geschraubt wurde am Sound, dass das ein sehr kompakter, treibender Sound ist und nicht so weit hinten wie in einem klassischen Big Band Sound.
Ja. Ja, das Schlagzeug, da stand auch teilweise wirklich für sich alleine und hat jetzt, wir hatten jetzt nicht die Big Band, die zusammengespielt hat und hatte so einen Gesamtsound erzeugt, sondern da hatte teilweise jedes Instrument mal für sich alleine so eine Solo-Rolle.
Ja, genau. Und es wurden, also ich habe bewusst einige Sachen ausgelassen, die eigentlich für Big Band immer benutzt werden. Swing-Rhythmen zum Beispiel gibt's gar nicht.
Mhm.
Es gibt also diese klassische Jazz-Phrasierung, gibt's nicht. Das sind alles gerade achtelbasierende Rhythmen, was so eine gewisse Ernsthaftigkeit, finde ich, so mit reinbringt in das Klangbild. Und das ist dann natürlich noch kombiniert mit den synthetischen Klängen und das alles zusammen in der Mischung ergibt dann so ein homogenes Klangbild, als wenn es ein Klangkörper wäre.
Mhm.
So, das war auch die Idee. Aber hätte man auch nicht mit allen, also das war wirklich eine Reise. Also wie gesagt, dass das von der Intonation herkommt, auch die klangliche Komponente, das Orchester haben wir durch einen Zufall in der Kölner Philharmonie aufnehmen müssen.
Mm.
Weil der Sendesaal vom Rundfunkorchester belegt war.
Ah.
Durch einen einfachen Konflikt
ja.
in der Planung. Aber das ist natürlich toll, das ist eine super Erfahrung, aber der Raum klingt halt total anders als der Sendesaal, geschweige denn das Studio von der WDR Big Band, was nochmal ein ganz anderes ist.
Mhm.
Das heißt, das klanglich anzugleichen, dass das wie aus einem Guss klingt. Da sind wir wieder bei dem Thema mit mehreren Reverbs und
ja
und so in der Klangbearbeitung. Ja,
ja, entweder muss das einer Trockner gemacht werden oder, was wahrscheinlich einfacher ist,
ja.
der trockene Saal muss ein bisschen Hall noch draufkriegen.
Ja, ja, aber das ist auch nicht nur Hall. Also ich meine, ich habe die Mischung ja nicht gemacht. Das hat auch ein anderer hervorragender Tonmeister dort gemacht. Ja, das ist halt so... Ja. Wie man es kennt sozusagen. Also alle Komponenten sind wichtig. Die Kompression ist wichtig. All Delays und einfach geschmackliche Richtlinie, auf die man sich einigen konnte. Und das hat natürlich auch eine technische, also das konnte man jetzt zum Beispiel nicht auf dem Laptop einfach so machen, weil da kam dann technisch halt so viel zusammen in der Klangbearbeitung und an Rechenpower, die benötigt wurde, dass das dann schon absolut notwendig war, in einem so gut ausgestatteten Studio zu sein.
Das war der 7. von 11 Teilen. Im 8. Teil zeigt Florian ein Tatort-Cue und es geht um Plugins. Das heißt, Florian zeigt, wie die Sounds klingen, bevor sie bearbeitet werden, warum sie bearbeitet werden und dann wie bzw. mit welchen Plugins. Das wird mega, mega spannend sein. Wenn du dich mit anderen Komponisten auch austauschen möchtest, dann komm in die Facebook-Gruppe Filmmusik komponieren und Sounddesign. Link ist wie immer in der Beschreibung. Wenn dir das ganze Format gefällt, freue ich mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben. Natürlich das Ganze abonnieren und ich würde mich super freuen, wenn du den Kanal entweder als YouTube-Video oder den Podcast an Freunde, Kollegen weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal. Ciao!